Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schlute Bene. Ich weiß gar nicht, die wievielte es ist. Was grinst du mich denn so an?
Weil Carlo so komisch zwischen deinen Beinen liegt.
Ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist.
Ich habe auch, oh Gott, ich habe gerade gerülpst, hast du gehört? Außersehen. Der kam mir so beim Springen raus.
Du hast vor allem gestern gefurzt.
Das stimmt nicht.
Im Badezimmer.
Oh, Benedikt, wie kannst du mich denn jetzt hier so exposen?
Weil das lustig war. Ich hätte das gar nicht mitbekommen, wenn du nicht selber dann so, huch,
ja, das war mir ganz peinlich. Boah, das war so ein OG, ich hier total exposed.
So ein OG-Schüsselfurz. Die Tür stand weit offen. Dann so.
Das bleibt doch unser Geheimnis.
Das ist genauso, wie ich da gerade immer so. Der ist einfach durch die.
Ich habe aber direkt dein Lachen gehört.
Der ist durch die Schüssel lauter als der eigentliche Furz. Kennst du das? Mhm. Wenn der eigentliche Furz total leise wäre, aber dann ist die Schüssel, die ist so richtig unvorteilhaft.
Das ist mir total unangenehm.
Der macht so. Ja. Damit sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema.
Toll die Folge geöffnet, Hammer.
Das ist uns auch allen schon passiert. Das uns auch.
Immerhin habe ich nicht in den Eimer geschissen.
So. Das ist doch allen schon passiert. Hey, manche scheißen in den Eimer, apropos andere in die Toilette.
Ausscheidung. Wie läuft's mit dir mit deinem Bein so mit auf dem Klo? Kriegst du das hin?
Ja, das sieht ein bisschen nach Bodentouren aus, was ich da mache, aber ich krieg's hin, ja.
Man muss dazu sagen, Benne liegt nämlich jetzt hier lang auf dem Sofa mit seiner Schiene, seinem Strumpf hier. Deine Zehe sind gefühlt in meinem Gesicht.
Ja, ich bin am Donnerstag operiert worden, für die, die es nicht mitbekommen haben, habe eine Kreuzband-OP hinter mir.
Was fährst du auch Ski?
Was fährt der auch Ski? Mein Gott, der riskiert doch den Hals oder das Knie in dem Fall.
Ja, das Bein.
Ja, scheiße.
Ja, seitdem bin ich alleinerziehend mit zwei Kindern zu Hause.
Mit zwei Kindern zu Hause, genau. Lässt auch keine Gelegenheit aus, das nochmal zu betonen. Ja, eigentlich wollte ich anders in die Folge reinstarten. Du hast mir nämlich gerade kurz vor der Aufnahme noch einen Ohrwurm verpasst. Von diesem, ich weiß gar nicht, wie hieß der nochmal?
Alex.
Alexander Christensen oder so. Oder Alexander C. oder irgendwie so. Da ist mir wieder eingefallen, dass es diesen Song mal gab. Der Song heißt ja tatsächlich, du hast den schönsten Arsch der Welt oder so.
Ja.
Und ich weiß auch, dass wir, also du bist ja so, also du bist ja offensichtlich ähnlich alt gewesen zu der Zeit, kannst dich noch an diese von der Volksbank organisierten Partys in der Neuen Liebe in Bocholt erinnern.
Mhm. Ja, ja.
Neue Liebe in Bocholt hat leider nicht mehr auf.
Warst du da mit 16 Jahren?
So eine Disco. Früher noch, da warst du ja noch nicht mal 16.
Hast erstmal auf die Theke gekotzt, weil du zum ersten Mal einen Shot getrunken hast, gefühlt.
Nein, eben nicht. Da gab es doch gar keinen Alkohol, oder? Ich meine, dass wir da so mit 13, 14 gewesen wären.
Nein.
Oder noch eher sogar.
Nein, Benedikt.
Also ich
keine Kinderparty.
Ja, gut, als ich 13 war, warst du schon 18.
Ja.
Altes Haus.
Nein. Das war alles, ich glaube. Ja, es könnte 15 oder 16 gewesen sein.
Auf jeden Fall ist
mir
wieder eingefallen, dass dieser Song zu der Zeit total angesagt war, total gefetzt hat, ja. Mhm. Und wie das von außen ausgesehen haben muss, dass da so ein ganzer Raum voller 14, 15, meinetwegen 16, 17-Jähriger gestanden hat und diesen Song so feiert.
Vor allem er auch so, ne? So ein richtiger Schmierlappen mit seinen langen Haaren und Zopf irgendwie.
Was müssen auch unsere Eltern gedacht haben, dann so, nö, da können die ruhig hingehen. Was soll da passieren in dem Alter? Die wissen doch genau, was zu tun.
Ja, wirklich. Ne?
Nee, die wissen überhaupt nicht, was zu tun.
Also ich kann mich noch daran erinnern, dass eine Freundin von mir einfach über die Theke gereiert hat.
Ich kann mich tatsächlich auch erinnern, dass in selbem Etablissement auch einer meiner Freunde mal auf den Stehtisch, und zwar in so ein, das ist wieder ein bisschen unangenehm, wie wir hier, die Themen, die wir hier so haben.
Diesmal wird ja auch keiner exposed, ja?
In so ein Rattern-Windlicht so reingebrochen hat und man hat das erst nicht gesehen. Wir haben das irgendwann so, hat einer das gerochen, und wir gehen mal lieber von dem Tisch hier weg. Und dann musste irgendein leidiger Mitarbeiter des Ladens kommen und das auch machen. Ja, nicht so schön. Naja, ich habe auf jeden Fall einen Ohrwurm von diesem Lied.
Ja.
Und mir ist letztens mal aufgefallen, was in das gleiche Thema passt. Und zwar bin ich freitags nach der Arbeit bei uns hier in Köln über die Ringe nach Hause, weil ich da bei dem großen Rewe noch eingekauft habe. Und daneben ist der vielleicht der ein oder anderen Person bekannte Club Vanity hier in Köln. Mhm. Und da stand eine Riesenschlange vor der Tür und ich habe auf die Uhr geguckt, war 6:30.
Ihr tanzt in den Mai, war das?
Nee, eben nicht. In den Mai bin ich nicht getanzt, das ist schon eine Woche oder zwei her. Mhm. Das war einfach irgendein random Freitag. Das ist tatsächlich mir schon zweimal aufgefallen, dass da so eine Riesenschlange war von auch so Jugendlichen. Muss ich sagen,
machen die da irgendwie so Stand-up-Comedy oder so da drin? Oder irgendwelche Auftritte?
Weiß ich nicht. Jetzt sah aber eher nach Party aus, weil die waren alle ziemlich fertig gemacht. Und die haben auch ziemlich stark gesoffen. Da ist mir nämlich dann auch, aufgefallen. Ja, in der Schlange schon. Da standen so kleine Batterien Jägermeister. Alle hatten natürlich ein Energy in der Hand. Hä? Teilweise Jack Daniels Cola-Dosen. Und das ist ja nicht so leicht, das Alter dann einzuschätzen von diesen Leuten, also von ja. den Jugendlichen.
Wo die war könnten, ich denn da?
Die könnten 12 gewesen sein, die könnten auch 18 gewesen sein. Keine
auch
Ahnung.
In der Schlange.
Aber ich habe mich dann gefragt, selbst diese Volksbank-Partys, wo wir dann mit 12, 13 waren, die gingen doch nicht um 7 Uhr los. Oder? Warum denn
ja,
so früh? Oder
doch,
um halb
ich glaube,
in dem
wir durften
sogar.
Doch. Du darfst weiß, doch nicht, so bevor du nicht volljährig bist, offiziell glaube ich nicht, oder unter 16 Jahren darfst du doch, glaube ich, nicht.
Nicht länger als 10
raus.
Stimmt.
Und dann war meistens die Party um 10 vorbei.
Ja, klar, stimmt. Dann muss das ja so früh angefangen haben. Bei mir kam das immer so vor, als wären wir da.
Ist um 6 Uhr oder so ist das angefangen.
Das ist ja peinlich. Ja. Das ist ja peinlich. Ich bin von der Arbeit gekommen.
Uhr, ja.
Ich hatte meinen Rucksack auf, Musik in den Ohren, lauf da vorbei und denk so, alle riechen auch wie so ein Douglas. Also ganz, auch ganz unangenehme Gestalten. Und dann dachte ich wieder so, ja klar, also wenn ich jetzt daran denke, wie wir damals zu diesen Neue-Liebe-Partys gegangen sind, wir müssen ja auch ausgesehen
Boah,
haben,
Alter,
wie die letzten,
ich hab immer,
wie die letzten Höhlenmenschen.
Letztens noch mit jemandem drüber gesprochen, habe immer das Deo, das Impuls-Deo Vanille gehabt. Das hast du wirklich von oben bis unten kilometerweit gerochen, Vanille. Und diese kleinen dreieckigen Parfüms von DM, Pinky oder so hießen die, glaube ich. Und dann das rosafarbene. Immer. Und dann noch die Lipglosse von Essence, wo man dann oben noch so ein Loch reingemacht hat, also am Schlüsselanhänger so dran.
Mein Go-To-Duft damals war von Bruno Banani. Ich weiß gar nicht,
ja,
wie das heißt.
Ja, weiß ich auch noch.
Das hat aber auch jeder in meinem Alter.
Meine Mutter auch.
Gab es auch beim DM. Ja. Bruno Banani, so eine geriffelte Flasche mit so einem zum mattgoldenen, sehr großen Deckel.
Ja, und bei, ich weiß
so
noch,
Geruch
dass irgendwann...
meiner Jugend, beziehungsweise von mir in meiner Jugend.
Von diesem Pinky, oder wie das hieß? Pimki gab es ja auch mal in den Laden. Oh mein Gott, lang ist es ja. Pinky oder so. Sind wir dann rüber irgendwann, als wir dann cooler und älter wurden, Christina Aguilera Parfüm. Das war auch krass. Mit so einer schwarzen Spitze als Cover so von dem Flakon.
Dann habe ich, also was man auch damals für eine Klamotten getragen hat. Ich hatte dann so ein schwarzes T-Shirt, was wirklich sehr aufwendig, auch mit so Steinchen und wie mit so Pailletten oder so Strassen.
Du hast
da
was
so
getragen?
Motive drauf. Ja, ja. Ich hatte ja keine Kohle für Ed Hardy, da haben wir ja in einer der anderen Folgen, genau, entweder Fishbone oder ich weiß das früher, Mr. Lady war bei mir auf jeden Fall auch einiges im Kleiderschrank. Oder H&M oder so oder C&A. Ja, irgendwie sowas. Und dabei wiederum kommt mir in den Sinn, dass man ja früher echt so komische T-Shirts getragen hat. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mal ein weißes T-Shirt hatte, wo in so Regenbogen Farbabstufungen, sag ich mal, nur so die Silhouette, also die Umrisse waren von drei so, ich würde jetzt mal behaupten, nackten Frauen, die so getanzt haben.
What?
Und ich bin damit so, weiß ich nicht, in der 8. Klasse in die Schule gegangen.
Was?
Ich war denke so, müssen sich
Andreas!
Denn die, hat sich ja damals keiner irgendwie eine Platte darüber gemacht. Wir als Allerwenigste, weil wir gar nicht wussten, was wir da anhaben.
Ja, so wie meine Mutter jetzt noch, die irgendwelche steinbesetzten Tops trägt, wo drauf steht Kiss Me oder so.
Ja, oder ich auch einen Kumpel hatte, ich will den jetzt hier nicht exposen, aber die Leute, die ihn kennen und die auch mit mir zusammen zur Schule gegangen sind, wissen Bescheid. Der T-Shirts anhatte, zwei Stück, auf einem stand drauf, also teilweise in so bisschen so chiffrierter Schrift, also wo so...
Was heißt denn chiffriert?
Ja, da waren nicht Buchstaben, waren dann Zahlen, also ein E ist dann eine 3 oder irgendwie solche Sachen. Und auf einem T-Shirt stand drauf, muss ich das richtig wiedergeben, Born to Fuck. Born to Fuck. Und ein anderes, da würde man tatsächlich heute ziemlich aufpassen müssen, stand drauf Dress to Kill.
Was?
Ich denk so, was, Alter?
Junge.
Also, vielleicht habe ich das auch geträumt, aber bin mir
da
eigentlich ziemlich sicher.
Hat aber irgendwie Aufmerksamkeit erregt, weil das hast du dir behalten.
Ja, weil wir uns, glaube ich, auch damals schon darüber lustig gemacht haben oder zumindest ein paar Jahre später gedacht haben, so, was haben wir da angehabt? Weißt du?
Weil bei mir war das tatsächlich so, ich musste gerade mal überlegen, als du gesagt hast, so H&M, wo hat man früher eingekauft? Ich muss sagen, dass Only und Vero Moda für mich früher, und ich glaube auch so in meinem Freundeskreis, das war so die Marke. Wenn du Kohle hattest, dann bist du da einkaufen gegangen. Und ich weiß noch, dass ich super, 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 super selten da einkaufen gewesen bin, weil alles einfach viel zu teuer war. Aber die hatten die coolsten Sachen, die coolsten Westen mit so Pelzkragen.
Ja, du hast aber Only früher diese...
Oder so Jacken
hast du doch
mit so
diese
Pelzkragen.
Großen Einkaufstaschen danach bekommen, wenn
genau,
du da eingekauft
diese Riesen, die hatte
in
jeder.
Allen möglichen Farben.
Die
hat,
ich hatte ja, die in Rot das und war, in Schwarz hatte ich die.
Das war die OG-Sporttasche bei uns
ja,
in der Klasse.
Immer,
alle,
immer ich auch.
Alle Weiber.
Auch Schultasche und keine Ahnung. Ja, und heute muss ich sagen, auch wenn ich nochmal so hier in der Stadt bin oder bei uns zu Hause in Bocholt, das ist der letzte Laden. Weil es so viel anderes gibt, was preislich auch dem nahe kommt, aber einfach irgendwie, meiner Meinung nach, Only in Veromoda irgendwie ein bisschen so zurückhängt noch.
Ja, was heißt der letzte Laden? Ich glaube tatsächlich.
Der nicht der letzte Laden von wegen Schrott, sondern der letzte Laden, wo ich jetzt gerade das Bedürfnis habe, reinzugehen, um zu shoppen. Meine Mutter zum Beispiel geht da voll oft noch rein.
Ich glaube, dass es tatsächlich einfach Läden gibt, die sich auch genau an diese Zielgruppe richten und auch genau dafür da sein wollen, wo wir jetzt heute natürlich nicht mehr reingehen und sagen, wie kann man nur.
Ja, was ich aber nicht
aber
verstehe.
Aber die vielleicht heute immer noch.
Ja, aber du musst kurz überlegen, weil zu dem Zeitpunkt waren die immer voll im Trend. Die waren so, also teilweise noch besser als H&M. Alles, was die hatten,
ja,
war cool,
ja
noch geiler.
Wie,
und jetzt ist das nicht mehr
Trends
so.
Und warum?
Ja, aber jetzt
früher,
ist das nicht
haben,
mehr so.
Haben wir die Jungs früher bei mir auf der Schule, was haben wir gegeiert, um so Jack and Jones T-Shirts zu bekommen?
Ja.
Wo du heute natürlich sagst, auch sicherlich mit anderen Möglichkeiten, wo du sagst, Junge, nie im Leben. Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich gehe da nicht mehr rein. Den Laden gibt's noch und die haben sicherlich auch immer noch ihren Erfolg.
Ja, aber vielleicht liegt das auch am Alter, dass, glaube ich, Leute, die so wie in unserem Alter früher, vielleicht mit 14, 15, 16, die Marke halt jetzt gerade immer noch feiern und cool finden. Und wenn die älter werden, halt auf andere Marken überswitchen. Das kann ja zum Beispiel auch sein.
Ja, und das ist ja auch, könnte man jetzt eine ganze Folge wahrscheinlich drüber reden, wie sich so Trends bilden. So irgendwelche Opinion-Leader, Trendsetter fangen halt an, die Sachen zu tragen oder halt über, weiß ich nicht, Musik, irgendwelche Artists oder dann gibt's vielleicht so eine Skater-Zeit, wo so Skater-Mode wieder voll aktuell ist oder dann gibt's jetzt, hatte ja zum Beispiel auch die Marke Diesel ein riesen Comeback, die zwischendrin auch irgendwie zu so einer
Altmänner-Marke
geworden wurde. Genau, geworden ist.
Gewahrt.
Und dann wieder auf einmal total aktuell war oder jetzt wieder ist oder so, keine Ahnung.
Ich habe letzte Tage im Büro, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, auf jeden Fall haben wir mal ganz kurz ein Public Viewing gemacht und haben meine alte Folge, Perfektes Promi-Dinner, mal kurz so ein bisschen reingesippt. Und da habe ich mir gedacht, Alter, Justine, warum hat dir denn mal keiner gesagt, wie du aussiehst? Da hatte ich noch kurze Haare, was ich aber noch ganz schön finde. Aber der Look, Justine, du wusstest, du kommst ins Fernsehen und ziehst eine nudefarbene Flared Leggings an mit einem weißen Top und einer Leinenbluse drüber. What the hell?
Oh mein Gott, cringe.
Nein, also das ist ja absolut gar kein Look. Und ich denke mir so, Junge, ich sehe einfach nackt aus im Fernsehen.
Also klar, in der heute guckt man da vielleicht drauf und sagt so, ah, die sehen ja schon irgendwie so aus. Ist zwar auch erst, wie lange ist das her? 5 Jahre? 4, 5 Jahre?
Ja.
Ist noch gar nicht
traurig.
So lange her gefühlt, aber natürlich die Mode ist eine ganz andere. Oder auch, du bist in den letzten 5 Jahren halt auch, wie drücke ich mich jetzt vornehm aus, massiv gereift im Sinne von.
Massiv, die Schabalongas sind größer geworden.
Du bist mal so meinte ich halt gar nicht, aber das stimmt natürlich auch, ne? Du bist natürlich auch anderweitig gereift. Nein, du bist natürlich in den letzten 5 Jahren enorm erwachsen geworden, im Sinne von, du bist nicht mehr Mitte 20 und weiß ich nicht, ich kann das jetzt nicht gut ausdrücken.
Ja, lass es einfach, komm.
Aber du bist natürlich jetzt verheiratet, hast ein Kind, stehst anders im Leben, bist einfach etwas geordneter in vielen Dingen. Natürlich kleidest du dich jetzt auch anders. So auch, das sieht man ja allein schon was du in der
Nur
Zeit.
Nur weil ich jetzt verheiratet bin, kleide ich mich anders?
Nein, einfach, man hat einen etwas erwachseneren Stil
ja,
oder man hat für
doch.
Sich einen etwas anderen Stil gefunden. Und zu der Zeit hast du vor allem ja auch super viel ausprobiert.
Ja.
Ich überlege, wie farbig deine Outfits
so
zum
krass.
Teil waren. Also wie eine grüne Hose
so
mit
viel Farbe.
Checkerboard Vans und eine grüne Bottega-Tasche,
ja,
wo ich heute
ich
denke,
habe
so,
auch alle Grüntöne
ist
gemischt.
Karneval.
Ja, wirklich. Alle Grüntöne gemischt, alle Rottöne gemischt. Ich war immer bunt gekleidet. Für mich gab es kein nur weiß, beige, grau, schwarz. Und wenn ich heute in meinen Kleiderschrank gucke, das ist alles so recht simpel von den Farben. Und wenn ich mal irgendwie auf Brand-Events eingeladen werde, wo irgendwie wieder eine Farbe als Motto gilt, dann weiß ich immer zu 100%, zu 99%, dass ich diese Farbe nicht im Schrank habe. Aber so langsam traue ich mich wieder an Farbe ran. Mhm. irgendwie hatte ich so einen Overload dann in dem Moment an Farbe, dass ich gedacht habe, Alter, das muss alles weg. Wie laufe ich eigentlich rum? Wie im Karnevalsverein. Und jetzt sind so mehr oder weniger so kleine Accessoires, so wie ich jetzt habe. So ein bisschen blau hier und da, was sich mal wiederfindet, aber nicht als kompletter Whole Look. Aber da muss ich nochmal sagen, diese Folge haben wir dann nochmal schnell durchgeskippt. Das Essen, ne, was ich da gezaubert habe. Für alle Leute, die, ich glaube, das haben wir noch nie im Podcast erzählt, die Folge nicht gesehen haben. Die Folge gibt's immer noch bei Vox, falls ihr da mal reinschauen wollt. Ich war nämlich zu dem Zeitpunkt Ersatz. Das will ich nochmal ganz kurz klarstellen. Ich war Ersatz für Caro Kauer, die dann Corona hatte und ich musste einspringen. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich überhaupt einspringen muss. Und hab dann einfach so ein Bocholter-Menü gemacht. So eine Hochzeitssuppe.
Dreierlei Eierlei.
Ja, dreierlei Eierlei. Nudeln mit Ei, weil das einfach mein absolutes, ja, Lieblingsgericht ist. Oder das Einzige, was ich auch wirklich kann.
Das macht dich natürlich Mansle Papp au quid frölo.
Genau, Heringcreme. So, schön mit Rum.
Was so viel heißen sollte, wie wir haben uns da echt richtig Platte gemacht. Und ich bin auch nach wie vor der festen Überzeugung, dass das Menü, gut, die Umsetzung, die Art des Kochens, da kann man drüber streiten, sicher. Genau, aber du hast da so ein bisschen deine Heimat wiedergespiegelt in diesem Menü. Ja. Und ich muss nach wie vor sagen, das ist auch von der Art, wie da zu kochen ist und so, ist nicht leicht.
Ja,
also anspruchsvoller, als man vielleicht auch in der Folge hätte denken können. Und ich habe ja auch alles probiert. Ich finde nach wie vor, das ist dir eigentlich ganz gut gelungen.
Ja.
Vielleicht sage ich das auch nur, weil ich weiß, wie du sonst kochst. Und du weißt, ich liebe dich. Aber Kochen ist nicht das Allerbeste an dir.
Genau.
Und ich fand trotzdem, dass das irgendwie cool war, weil du warst eine gute Gastgeberin, du hast ein gutes Thema gehabt, also du hast dir dabei auch Gedanken gemacht, du hast
auch
deine Heimat repräsentiert in dem Essen und so.
Und ich habe auch alles selber gemacht, ne? Muss ich mal ganz kurz sagen.
Ja, ich will da jetzt inhaltlich gar nicht zu sehr einsteigen.
Ich muss noch einmal ganz kurz dazu sagen, ich hatte dann halt natürlich so ein bisschen das Dorfleben auf den Tisch auch gebracht mit Stroh. Also mit so ein bisschen Stroh und so Wildblumen. Und das Lustigste war, weil das wird ja in der Folge auch gar nicht gesagt. Und ich glaube, das habe ich irgendwann mal zu dem Zeitpunkt in meinen Storys gesagt, dass wir meine Folge so oft unterbrechen mussten, weil Nicolette einfach Heuschnupfen hatte und so oft niesen musste und an diesem Tisch saß. Und ich dachte nur, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Justine, bei dir läuft gerade alles schief. Das war so. Und es gibt in einer Sequenz, da merkt man, wenn alle so am Tisch sitzen, so mein Essen probieren. Und ich muss wirklich sagen, die waren schon ein bisschen gemein. Also die haben schon ein bisschen gemein kommentiert, dass ich da saß. Und die haben so komische Anmerkungen gemacht, gegrinst und so komisch geschluckt und dann so als wäre das übelst eklig. Übelst eklig. Und ich weiß, in dieser Sequenz, falls ihr euch das nochmal anguckt, da gucke ich so ein bisschen runter und ja, antworte gar nicht mehr so groß darauf. Ich musste mich so krass zusammenreißen in dem Moment, dass ich nicht wieder heule, weil ich war kurz einmal so überfordert und fand es so scheiße, dass das alle so eklig fanden, dass ich in die Küche gegangen bin und habe kurz geheult.
Ja, was natürlich schade ist, ich muss jetzt natürlich deine Gäste
ein bisschen. Und ich weiß gar nicht warum, weil es war ja nur ein Spiel und jeder wusste ja auch, ich hatte keine Zeit, um eine Probe zu kochen, ne? Ich hatte kein Probekochen.
Genau, das vielleicht so als kleines Behind the Scenes. Also erstmal noch zu der ersten Sache. Ich muss deine Gäste und Gästinnen da ein bisschen in Schutz nehmen. Natürlich wird es auch entsprechend zusammengeschnitten. Natürlich möchte man auch dem Zuschauer, wenn da irgendwo eine Regung, eine spürbare Emotion ist, will man die dem Zuschauer natürlich auch näher bringen. Da sind manche lustige Kommentare gewesen, manche schon ein bisschen schärfere Sachen und noch ein bisschen, ich kann auch verstehen, dass du da ein bisschen traurig warst aufgrund der Reaktion, aber ist natürlich am Ende immer noch Unterhaltungsfernsehen, deswegen nimm das nicht zu persönlich. Und die andere Sache ist, da habe ich mich auch drüber gewundert, in der Zeit, ich war ja in der Zeit quasi mit so ein bisschen mit in dem Projekt mit drin, auch wenn ich an dem Abend selber nicht zu sehen war. Ich bin halt überrascht, wie aufwendig diese Dreharbeiten sind. Also ja. Du warst ja wirklich von morgens früh bis spät in die Nacht, abends unterwegs, jeden Tag, weil du bist halt morgens diese ganzen Einspieler, die man im Vorfeld hat mit, okay, du kriegst, also vielleicht kurz, falls Interviews. Irgendjemand das nicht kennen sollte, genau, bist ja beim perfekten Dinner oder wie du sagen würdest, beim perfekten Promi-Dinner, bist du ja
Das war das perfekte Influencer-Dinner.
Genau, war so ein Influencer-Special, ja. Also um diese Folge hier von uns wiederum zu verstehen, vielleicht einmal im Vorfeld die Folge nochmal gucken, damit man überhaupt weiß, wovon wir hier reden. Aber ich war halt überrascht, dass du wirklich den ganzen Tag außer Haus warst, weil du vormittags in diese ganzen Einspieler, diese ganzen Kommentierungen vom Menü, die Erwartungshaltung, so, ne, bei wem ist man heute?
5 Tage in Folge, ne?
Genau, und das jeden Tag aufs Neue. Das heißt, du fährst morgens wieder da in... Wo wart ihr? Im Maritim, glaube ich, ne? In Köln?
Wir sind morgens um 7:30 ins Maritim-Hotel gefahren. Ja. Da haben dann irgendwie eine Stunde, anderthalb Interviews stattgefunden. Was versprechen wir uns heute von dem heutigen Tag? Wer ist dran mit Kochen? Bla bla bla. Dann musste man immer warten, bis alle so fertig sind, falls auch noch irgendwas Neues gedreht werden musste. Dann quasi nach Hause umziehen. Man hatte wirklich dazwischen irgendwie vielleicht ein Stündchen Zeit oder so. Ja. 3/4 Stunde. Dann musste man direkt schon wieder los und dann zu dem gegebenen einen Gast fahren quasi und da direkt auch ein Interview. Dann wird halt alles gefilmt, was derjenige kocht. Dann sitzen wir am Tisch, unterhalten uns währenddessen. Dann kommt die Kamera noch da nochmal und filmt, wie wir uns unterhalten. Und wenn das ganze Essen fertig ist, abgedreht, dann, das ist meistens immer so um 12 nachts gewesen, und dann wurde noch so bis 1:30, so 1,5 Stunden noch Interviews gedreht mit Punktevergabe.
Ja.
Und jetzt überleg mal, wo ich dazwischen noch hätte Probeessen machen sollen.
Ja, das ist das. Und das ist, also natürlich, du brauchst dich dafür nichts entschuldigen oder für nichts rechtfertigen. Du hast da eine super Figur gemacht. Das sage ich nicht nur, weil ich dein Mann bin, sondern weil das auch das Feedback der Leute war. Du hast ja unheimlich viel positiven Zuspruch darauf bekommen, auch wenn deine Kochskills, der eigentliche Inhalt der Show jetzt nicht herausgestochen haben
sondern
alle halt
meine
gesagt,
Drinks, die waren gut.
Deine Drinks, genau, einfach ein authentischer, ein cooler Auftritt. Will dir jetzt auch nicht zu viel Honig hier ums Maul schmieren. Was ich nur sagen wollte ist, du hast natürlich recht, du bist quasi einen Tag vor Aufzeichnungsbeginn informiert worden, so ey, du bist ja Ersatz für Caro Kauer, die hat zumindest mal einen Corona-positiven Test, ich weiß gar nicht, ob die am Ende wirklich Corona hatte, einen positiven Test, die kann nicht teilnehmen, die kann also dementsprechend nicht von Eislingen aus nach Köln kommen und du musst einspringen. Und dann ging ja die ganze Hintergrund auch los. Du hattest bis dahin ja auch nicht überlegt, okay, wenn ich einspringen sollte, wie mache ich das? Also da sind ja auch logistisch viele Fragen dran gekoppelt.
Zwischendurch so gemein, dass dann so Kommentare kamen.
Genau, was koche ich überhaupt?
Weil alle wussten, ich konnte nichts vorbereiten.
Wie baue ich das auf? Habe ich ein Thema? Etc. pp. Und dann beginnen aber ab dem nächsten Tag sofort diese Drehtage, wo du von morgens bis abends... Und du hast keinen Probekochen.
Ich hatte Sonntag habe ich Coco, kannst du bitte kurz mich in Ruhe lassen? Mir haut die ganze Zeit mich an, wie so eine Irre. Ich hatte sonntags den Anruf bekommen, dass ich Montag einspringen muss.
Ja, genau.
Und ich habe wirklich einen Herzinfarkt gekriegt. Deswegen wollte ich nur kurz sagen, war ich, glaube ich, so ein bisschen überrollt mit der ganzen Situation am Ende, weil für mich war es ja eigentlich auch hauptsächlich Fun, Spaß. Ey, ihr habt mich ja auch gar nicht gejuckt, ob ich kochen kann oder nicht. Aber dadurch, dass ich am Ende doch, finde ich, mehr rausgeholt habe für meine Verhältnisse, als ich dachte, mit sogar noch in der Kürze der Zeit mir auch noch Gedanken gemacht habe mit auf platt und einfach so ein bisschen die Heimat auf den Tisch bringen und ich die Story eigentlich ganz rund fand, fand ich deswegen, glaube ich, war ich ein bisschen gekränkt, dass dann solche Kommentare kamen. Ich so dachte, ey Leute, wollt ihr mich verarschen? Ihr hattet wochenlang Zeit, was zu üben. Ich nicht.
Ja,
ich nicht.
Natürlich auch immer die Frage, was bewertet man an so einem Abend?
Ich wollte gerade sagen, das habe ich auch innerhalb von Sekunden wieder vergessen und dann war auch alles spaßig.
Ich finde aber, kann ich hier an der Stelle nochmal sagen und damit schließen wir das Thema auch ab. Ich war sehr stolz auf dich, dass du das
überhaupt
gemacht hast, weil dir war ja selber auch klar, dass du nicht die weltbeste Köchin bist. Und auch mit anderen starken Köchinnen da zu tun haben wirst, dass du dich der Sache überhaupt gestellt hast, also gesagt hast, ich mach das, und dass du aber auch während der ganzen Woche nicht versucht hast, so zu tun, als ob. Also nicht auf einmal zu sagen, so jetzt koche ich hier aber einen in Grund und Boden und so, sondern du bist dir ja auch immer ehrlich selbst gegenüber getreten und hast gesagt, ich kann nun mal nicht kochen, ich versuche irgendwie die Katastrophe abzuwenden. Es ist dir auch weitestgehend gelungen, außer die Nudeln vielleicht.
Aber gut. Ziehst du mich bis heute auf, wirklich.
Ja, weil du dein Verhalten ja auch nicht geändert hast.
Benedikt.
Gut, wir beenden das Thema an der Stelle. Und
komm zurück zu deinem Bein.
Komm zurück zu meinem Bein, ja.
Denn ich habe nämlich ja wirklich jetzt schon gesagt, es ist wirklich, Leute, so ein beschissener Zeitpunkt gerade, den du dir ausgesucht hast für deine Bein-OP.
Den habe ich mir nicht ausgesucht.
Ja, doch, Benedikt.
Was hätte ich denn machen sollen?
Ja, einfach mal nicht zweimal im Skiurlaub fahren. War ein Spaß. Aber es ist schon krass, wenn man merkt, so du bist richtig eingeschränkt, kannst gar nicht so viel machen und du hast noch ein Kleinkind zu Hause und es ist nicht mal auch abends hier, nimm mal oder wenn wechsel mal die Windel oder kannst den schon mal eben anziehen oder ich muss noch mal eben kurz mich vielleicht mal, ich mache noch mal eben kurz eine Story hier und da, dieses Hin- und Herreichen und Aufgabenteilung ist gerade voll schwer. Du gibst wirklich alles so. Im Bett wollte ich gerade sagen, hört sich total scheiße an.
Ja, da kennt man mich für, oder? Zieh mir aber die Stoppersocken an, da, für die nötige Traktion.
Nein, ich meinte so, was du halt gerade so kannst, ne?
Ja, aber das ist halt, ich kann halt höchstens mal neben dem Kind liegen und wenn das Kind.
Und den auf den Arm nehmen, aber ja. So richtig bespaßen und spielen geht halt auch nicht.
Genau, ich könnte dann zur Wickelkommode humpeln und wenn du mir den da hinlegst, könnte ja. Ich den wahrscheinlich auch wickeln.
Und meine Mutter ist ja diese.
Aber das macht ja alles keinen Sinn.
Ist ja, kommt ja ungefähr einmal die Woche immer zu uns. Jetzt ist ihr Kalender aber auch genau diesen Monat so voll, dass sie das öftere mal nicht kommen kann. Und ich mir so denke, what the fuck? Wie kriege ich das alles hin? Ich bin wirklich so gerädert irgendwie und ich merke, ich habe voll die kurze Zündschnur, weil ich nachts momentan schläft der irgendwie, der wird voll auf wach und dann bin ich halt mehr oder weniger alleine dafür da und tagsüber, der wird auf einmal auch morgens super früh wach und dann kann ich auch nicht sagen, Benedikt, so wie sonst, ja, wenn du sagst, ich gehe schon mal mit dem spazieren, schlaf noch mal eine Runde. Und ich denke mir so um 6 Uhr, ja, cool, klar. Geht und bin dann irgendwie nicht, ne? Übelst, also, ja, weiß ich nicht. Ich habe einfach eine kurze Zündschnur. Und wenn der dann einfach dann auch drammt oder wie auch immer, denke ich mir nur so, tief ein- und ausatmen. Und wenn dann noch irgendwie so eine kleine Sache on top kommt, dann denke ich mir so, jetzt rasche ich gleich aus. Nee, deswegen habe ich nochmal gedacht, krass, wie hat meine Mutter früher das geschafft, alles komplett alleine? Wie machen Alleinerziehende da draußen? Und ist ja noch nicht mal so, als wäre ich jetzt gerade komplett alleine. Denn du kannst mir auf gewisse Art und Weise helfen.
Ja, aber und ist, wir haben wenn ja du ganz alleine bist. Wieder, ich,
Benedikt, mich, du darfst niemals in Urlaub fahren.
Ich traue mich
alleine.
Ja wie immer nicht. Irgendwie großartig zu stöhnen oder so, weil wir natürlich auch da in der Situation wieder diese berufliche Freiheit haben. Ne? Jetzt ja. Stell dir vor, wir hätten beide normale Angestelltenjobs, wo wir normalerweise um 8 Uhr irgendwo auf der Matte stehen müssen und dann für 8 Stunden da erstmal sind und arbeiten müssen, haben wir beide nicht. Das heißt, ich brauche mich hier nicht irgendwo krankschreiben, gut, was ich ja machen könnte, aber du brauchst
naja,
dann
wenn
aber,
du krankgeschrieben wärst, müsstest du nicht arbeiten. Wenn du selbstständig bist, du arbeitest aber trotzdem, auch wenn du krank bist, weißt du?
Ja, so sporadisch vom Handy aus, aber trotzdem sind ja unsere Jobs jetzt nicht, dass du und ich irgendwo am Band stehen müssten, 8 Stunden und dann können wir da nicht weg. Weißt du, und wenn mal irgendwas ist, so wir können ja doch immer ganz gut darauf reagieren und trotzdem ist es natürlich anstrengend. So, du bist jetzt gerade immer, wenn das Kind irgendwas braucht und so ein Kind ist ja 24/7 irgendwie, kann immer irgendwas sein. Plus dann musst du mir an einer oder anderen Stelle natürlich auch noch helfen, weil ich auch total eingeschränkt bin.
Unterhose wechseln.
Bipan
waschen, ne?
Das mache ich alleine, ja? Jetzt stell mich hier nicht in ein falsches Licht.
Ey, du hast mich vorhin auch exposed, ne? 1-1.
Die Flöte wasche ich mir immer noch selber, da bestehe ich drauf. Nein, aber es ist natürlich eine blöde Situation. Ich frage mich bei sowas, wie du gerade auch schon gesagt hast, so wie hat deine Mutter das früher gemacht? Die war ja dann die meiste Zeit deiner Kindheit alleinerziehend. Natürlich auch vielleicht hier und da mit Unterstützung deiner Oma oder von Verwandten, aber auch die meisten Jahre ihres Lebens berufstätig, zwischenzeitlich auch selbstständig, aber halt in der Gastro, also nicht so wie wir, wo man sich teilweise wirklich fragt, so wie haben die das gemacht?
Ja.
Und ich glaube, da sind auch einfach so Generationenunterschiede werden da offenbar, weil da drin liegt, glaube ich, die Erklärung oft. Ich will das jetzt nicht so runterpauschalisieren, aber zum einen glaube ich, dass man damals deutlich bereitwilliger gesagt hat, okay, jetzt muss auf das Kind, muss einfach nur gerade mal irgendjemand aufpassen und das liegt jetzt hier beispielsweise im Stubenwagen und jemand ist in der Nähe und reicht. So, heute hast du aber vielleicht den Anspruch, ich meine das völlig wertfrei, dass du, dass das Kind aber auch dauerhaft irgendwie positiv beeinflusst werden muss. Also wenn das hier spielt, dann ist jemand dabei, schenkt seine ganze Aufmerksamkeit dem Kind, spielt mit dem Kind, fördert das Kind oder geht raus auf den Spielplatz, geht spazieren. Also nicht einfach so, das Kind läuft mit, sondern jemand
beschäftigt sich auch aktiv
das
mit dem Kind,
und so fährt rum oder wie auch immer. So, ich hoffe, man versteht, was ich meine. Habe mich aber trotzdem gefragt, wenn es jetzt irgendwie zu dem Fall kommen sollte. Stell dir vor, ich weiß nicht, ist auch, glaube ich, nochmal ein Unterschied, ob jetzt Kind, Partner oder Eltern. Aber stell dir vor, du müsstest parallel zu deinem jetzigen Leben einfach jemanden pflegen. Wie gesagt, sei es ein Kind, was pflegebedürftig ja auch sein kann, sei es dein Partner.
Meine Mutter ja auch noch nebenbei.
Oder eine Partnerin. Genau, ich habe manchmal so ein bisschen die Sorge oder den Zweifel, dass ich denke, unsere Generation ist ja mit so einem Riesenmaß an Freiheit eigentlich immer durchs Leben gegangen. Meinst du, wir sind
ja,
dazu überhaupt...
Ja, und auch sehr wenig, ich finde, sehr wenig Toleranz für gewisse Dinge und, wie gesagt, auch sehr wenig Geduld für gewisse Dinge.
Einerseits Geduld, andererseits habe ich auch oft so das Gefühl, so eine gewisse Leidensfähigkeit haben wir nicht mehr ganz so stark. Wie gesagt, ich will das gar nicht pauschalisieren, da gibt es sicherlich immer Ausnahmen, aber so im Großen und Ganzen habe ich so ein Gefühl, ob das jetzt stimmt, kann ich auch natürlich nicht belegen, aber das glaube ich und ich mache das auch an mir selber fest, dass ich denke, boah, ob ich jetzt diese Geduld, diese Leidensfähigkeit und diese, weiß ich nicht, diese bedingungslose Hingabe aufbringen könnte, wenn man mir jetzt sagt, du musst, wie gesagt, macht sicherlich einen Unterschied, ob man mir jetzt sagt, ich müsste Len, dich, meine Eltern oder ein Familienmitglied von jetzt an immer pflegen. Ich weiß nicht, ob dann, wenn der Moment kommt, sich ein Schalter umlegt und man dann, weil man eben eine bedingungslose Liebe für die Person hat, dann in diese Rolle geht und das macht. Oder ob man dann, ja, weiß ich nicht, wie dann die Gefühlswelt so ist, aber kannst, also
ja, ich verstehe,
was
du meinst. Ich finde, wenn man jetzt schon, ich habe ja Leute in meinem Umfeld, meine Mutter hat ja früher schon immer ältere Menschen gepflegt, schon immer. Und jetzt
ja, auch
halt.
Nicht Angehörige und jetzt ja auch.
Nicht Angehörige,
trotz allem,
genau, nicht Familienmitglieder, auch
genau, deine Mutter hat
Altersheime.
Ja auch jetzt noch zwei Jobs plus pflegt noch deine Oma. Ne?
Genau, pflegt jetzt meine Oma. Und ich glaube, dass ein Familienmitglied zu pflegen schwieriger ist als jemanden, der nicht in der also zur Familie gehört, weil die, ja, bin ich fest
krass,
von überzeugt, würde ich Mama auch später nochmal fragen wollen, aber ich glaube, dass du emotional krasser gebunden bist an diesen Menschen und auch wenn zum Beispiel so ein bisschen diese Alterserscheinung mit man vergisst viel,
man
vielleicht
leidet,
auch Richtung Alzheimer
also
oder so,
mehr mit, dann
man leidet
so
mehr mit, aber ich glaube, es ist auch emotional anstrengender, das zu verarbeiten, zu sehen, wie der eigene, wie die eigene Mutter, der eigene Vater so dahin vegetiert und
ja,
du
gut, klar,
alles für diese Person, ja, ne, die alles für dich gemacht hat und jetzt du den gefühlt, auf gut Deutsch gesagt, den Hintern abwischt, so, ne, weil deine Eltern früher, als du klein warst, gemacht hast, aber du auch einfach die Person, die am meisten macht, die ist immer im Fokus und ist bei der... Was ist das denn? Ein Polizeieinsatz hier bei uns
ja,
auf der Straße,
so eine,
sorry.
So
der kam mich total aus, der hat mich total aus der Reihe gebracht. Also nochmal von vorne, damit du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe, was du meinst.
Also wenn zum Beispiel, wenn meine Mutter, die meine Oma pflegt, ne? Also ich glaube, die am meisten die zu pflegende Person beschäftigt und pflegt, ich glaube, die ist auch immer im Fokus, die alles an Böses abbekommt.
Ja.
Ich glaube, dass wenn du in der
so.
Familie immer die anderen dann, ach ja, hier und da, die Netten, aber so alles, was du für die Person machst, wird dann gar nicht gesehen, sondern du bist so eng mit dieser Person, dass du immer den Hass auch abkriegst. Weißt du, und alle anderen, die hier und
ja,
da mal kommen.
Ich würde nicht so weit gehen, das Hass zu nennen. Das wäre, glaube ich, unfair.
Hass
aber du bist
nicht,
natürlich, du bist dann die Person.
Frust, alles.
Genau, die am ehesten auch mal die negativen Gefühle mit ausbaden muss, zumindest.
Ja,
oder
glaube,
vielleicht auch mal abbekommt.
Und ich
oder,
glaube, dass du dann selber irgendwann denkst, so, ey, Mama, Papa, wer auch immer, Onkel, Bruder, ich mache alles für euch. Ich tue und gebe alles für dich und ich bekomme immer nur das zurück, nicht immer, aber oft auch das zurück. Aber warum so, ne? Weil ich pflege dich ja. Und
ja,
ich glaube, wenn das eine Person ist, die nicht zur Familie gehört, die du einfach pflegst und dann kommen noch deine ganzen Verwandten, die dann dich dann teilweise besuchen, ich glaube, das ist was anderes. Da bist du emotional vielleicht nicht so dran gebunden, wie wenn das deine eigenen Familienmitglieder sind.
Ich glaube, dass beides stimmt. Dass du natürlich...
Jetzt habe ich mich so verschachtelt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verstanden hat, was ich meinte.
Ich glaube schon, jetzt haben wir natürlich auch ein konkretes Beispiel vor Augen dafür. Ich glaube schon, dass man das versteht. Ich glaube, dass es aber beides stimmt. Also, dass diese emotionale Verbindung schwierig sein kann, weil man natürlich durch die Empathie so ein bisschen mitfühlt. Und wahrscheinlich auch durch diese durch diese Distanzlosigkeit vielleicht auch gerade deshalb auch mehr abbekommt, ja, weil man vielleicht einer fremden Pflegekraft gegenüber noch mehr so diese Dankbarkeit in den Vordergrund stellt und einfach froh ist, dass da jemand kommt und einem hilft und ne, dass man aber vielleicht einem Familienmitglied gegenüber diese, wie soll man sagen, so ein bisschen die Etikette manchmal ablegt und, ja, sagt, und dann.
Jetzt mach doch mal, jetzt völlig, zieh mir doch mal die Socke an, Mann.
Was völlig menschlich ist, ich will jetzt, ja, nicht, das soll jetzt nicht gemein rüberkommen, das ist völlig verständlich und menschlich, man hat halt so seine Themen und man braucht ja auch mal irgendwo ein Ventil und muss irgendwo damit hin. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass diese Emotionalität dahingehend hilft, sich eben immer wieder aufzurappeln und zu sagen, das ist mein, weiß nicht, Bruder, Vater, Sohn, Tochter, Mutter, was auch immer. Mhm. Und das ist meine Familie und ich stehe das jetzt durch und ich nehme das nicht persönlich, so blöd das klingt, weil...
Ne? Ja, ich weiß so nicht, ob das... Ich glaube, dass
das Fluch und Segen zugleich.
Ja, und ich glaube, das kommt auch manchmal noch auf die Situation genau an. Wenn ich jetzt an meinen Opa denke, der im Altersheim irgendwann war und Alzheimer hatte. Und meine Oma, als das schon zu Hause anfing, meine Oma den gepflegt hat, da fing das schon langsam an, dass er auch voll grantig wurde und alles, was meine Oma getan hat, irgendwie so niedergeschmettert hat. Ja. Und eigentlich die beiden so Lovebirds sind oder waren, dass meine Oma da total schockiert hat und dachte so, hä, warum? Ich bin immer noch dieselbe. Und er manchmal meine Oma behandelt hat wie eine Fremde, weil er das selber auch gar nicht mehr im Kopf zusammengekriegt hat. Manchmal dachte er auch so, hat er auch so Sachen gesagt wie, wer bist du?
Ja, und so gewisse Charakterzüge, die man vorher einer Person nicht so wahrgenommen hat, viel stärker durchkommen. Ne?
Und so bis zum letzten Tag hin ging das so und das auch... Da wurde auch immer heftiger und dass auch meine Oma wirklich darunter gelitten hat. Weißt du, dass du deinen liebsten Part, dass du den liebsten Menschen an der Seite, dass das so zu Ende geht, dass man sich quasi irgendwie, ja, nicht mehr so gut versteht, sag ich jetzt mal, obwohl das ja eigentlich, es gibt ja keinen Grund dafür, aber das ist die Krankheit in dem Moment, weißt du? Und ich glaube, das ist richtig schlimm zu verkraften und ich glaube auch nicht, dass meine Oma das verkraftet hat.
Das ist jetzt, weiß ich nicht, also können wir,
verstehst
glaube ich
du, nein, aber verstehst du, was ich meine? Weil ich glaube, das ist ja voll, voll schwierig, wenn du dann jemanden bis zum Ende pflegst, der einfach dann die Beziehung irgendwie, wo die Beziehung dann anders wird. Du bist dann irgendwie nicht mehr Mann und Frau in dem Moment, die sich lieben, sondern du wirst zu jemandem, der dir nur hilft.
Ja, natürlich. Du kannst am Ende nur glücklich sein, dass wenn du auch im hohen Alter davon verschont bleibst, ne? Ja. Also dass du diese Erfahrung von beiden Seiten aus nicht machen musst, wenn du im hohen Alter nicht krank wirst, vor allem nicht irgendwie an Alzheimer oder stärkerer Demenz oder so.
Ich glaube erkrankst. Auch.
Das glaube ich ganz, ganz bitter einfach, weil du dann in den letzten Lebensjahren oder wie lange sich sowas auch immer zieht, einfach wahnsinnig viele Erinnerungen noch schaffst, auf die man gut verzichten könnte. Wir haben es ja selber bei deinem Opa und deiner, also bei deinem Opa vor allem erlebt. Dass du dann, glaube ich, froh sein kannst, wenn du im hohen Alter davon verschont bleibst.
Ja.
Und vielleicht, so hart das auch klingt, dann vielleicht lieber 2-3 Jahre weniger lebst, aber dann gut.
Ich muss auch sagen, ich habe Familie und im Freundeskreis viele, viele Situationen kennengelernt, wo Leute ihre Oma pflegen, ihre Mutter, wie auch immer. Ne? Und was immer Streitthema in der Familie wird und wer macht jetzt mehr, wer macht weniger. Und ich glaube, dass auch, nicht glaube, sondern auch oft schon mitbekommen hat, dass es so ein psychischer Druck ist. Du musst dir mal vorstellen, dass du wirklich tagtäglich ist das mit einer der Aufgaben. Morgens, mittags und abends, je nach Pflegegrad. Ne? Und das bestimmt ja auch deinen Alltag. Du bist ja gar nicht mehr richtig frei. Wie machst du das, wenn du in den Urlaub fährst? Kannst du in den Urlaub fahren? Kannst du deine Eltern einfach sich selbst überlassen? Nein, kannst du ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Das ist halt auch einfach voll krasser Druck, finde ich.
Ja, absolut. Das ist, glaube ich, ja auch vollkommen, vollkommen klar und indiskutabel. Hatte ich noch einen
spannenden Punkt. Deswegen glaube ich einfach, dass jemand, der nicht aus der Familie betreut, manchmal vielleicht besser ist.
Ja, ich glaube, es gibt für beide Seiten gute Argumente. Also diese starke Emotion der Person gegenüber, die kann natürlich, wie gesagt, negativ sein, die kann aber eben auch helfen, da durchzustehen und einem Kraft zu geben, dass man sagt, so ich, ne, habe mit der Person auch eine lange Vergangenheit, so ich lasse sie nicht hängen.
Ich glaube, da gehört auch noch Vertrauen dazu und auch gerade in Richtung Intimität, ne?
Ja, aber ich habe mich halt so in dem Zuge, so kam ich ja drauf, halt gefragt, ob unsere Generation da nicht ein bisschen anders tickt als unsere Eltern- oder Großelterngeneration, wo man ja auch gegenüber den Älteren in der Familie einfach, wie soll man sagen, aus so einer Art Kultur heraus viel mehr Grundrespekt hat. Weißt du, so, wir haben ja so ein bisschen auch gerade durch den technischen Fortschritt, dass wir unsere Eltern oder Großeltern, die wir natürlich lieben, das ist gar keine Frage, aber teilweise so ein bisschen belächeln, weil wir sagen so, ja, also ihr kommt halt aus einer anderen Zeit, so, da war alles noch ein bisschen langsamer, da war alles noch ein bisschen gemächlicher, so, da waren noch Dinge wichtig, die für uns heute in vielerlei Hinsicht ja gar nicht mehr wichtig sind, so, Kirche spielt nicht mehr so eine große Rolle wie in unserer Großelterngeneration, so gesellschaftliche Sachen, wo die, für die das Allergrößte ist, ist für uns so, ja gut, das ist am Ende so eine kleine Folklore, die noch da weiterläuft oder so.
Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst.
Ich weiß nicht, ob unsere Generation noch so diese so krasse Hingabe für die Älteren.
Sondern dass du eher so denkst, ja gut, mit den heutigen Mitteln und so, dass man eher sagt,
hören,
so,
aber
ich stecke dich in eine Einrichtung und da wirst du betreut, anstatt selber zu betreuen, so meinst du?
Wenn die Möglichkeiten da sind, vielleicht auch das, dass man sagt, okay, man geht für sich den Kompromiss und sagt, okay, wenn ich die Mittel habe, dann sorge ich für eine Pflege, aber ich mache es nicht selber. Wo, glaube ich, noch unsere Eltern- und Großelterngenerationen und umso weiter man da zurückspinnt, war ja eigentlich ganz üblich, dass auch alle unter einem Dach gewohnt haben und die Alten wurden halt dann später, umso älter sie wurden, ein bisschen mitgepflegt von den Jüngeren. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die jüngeren Leute heute noch so uneingeschränkt dazu bereit sind, weil, glaube ich,
das würde ich jetzt nicht behaupten.
Weiß ich eben nicht. Also ich hinterfrage mich da auch selber kritisch und ich würde es mir ja wünschen, weil natürlich wir unseren Eltern, gerade auch wir beide, können da nie von singen, unseren Eltern alles zu verdanken haben, so, ja. Aber habe mich das halt so generell gefragt, weißt du, so diese Mentalität so von unserer Generation, bis ich 30 war, auf drei Kontinenten war, dann habe ich einen Burnout oder eine Midlife-Crisis.
Genau. Ich verstehe, was du meinst.
Wir haben einen ganz anderen Fokus, ob wir dazu dann bereit wären, ob wir uns nochmal so sehr, ich sage mal in Anführungsstrichen, alten Tugenden verschreiben
also
könnten.
Also ich glaube, ich zum Teil schon.
Oder ob es diese Prüfung halt braucht, ob man wirklich in die Situation kommen muss, dass wenn man eine Familienangehörigen sieht oder dann mal gefordert ist, dass man dann vielleicht mehr dazu bereit ist, als man das vorher von sich denken würde.
Ja, vielleicht. Also
ich würde es mir ja wünschen, ich muss die ganze Zeit weiterreden, ich würde es mir ja wünschen, aber ich habe manchmal so diese kritische Nachfrage gegenüber mir selber. Ich denke, aber würdest du jetzt wirklich, so wenn es hart auf hart kommt, wärst du wirklich dazu bereit?
Ja, und die Frage verstehe ich, weil ich finde, die ist auch total berechtigt, weil es ist halt eine krass emotionale Belastung, glaube ich einfach.
Ja.
Ich glaube, so einfach sagen. Und ich, wir haben ja gestern noch darüber gesprochen, da kommen wir wieder zu unserem Future House. Da werden wir uns diese Woche angucken.
You did it again. Du schaffst es auch aus jeder Ecke in zwei Sätzen bei dem Haus
in
zu sein.
In diesem Future House wäre nämlich eine kleine Mini-Einliegerwohnung. Ja. Und da habe ich gestern das Thema schon gehabt mit meiner Mutter, also ich dachte, ganz oft, Benedikt, jetzt hör auf, das zu belächeln, das ist ein ernstes Thema.
Nee, ich finde es faszinierend, wie du das schaffst, aus jedem Thema, wie gesagt, mit einem kurzen Themensprung zu diesem Haus zurückzufinden.
Ja, das ist halt so. Und dann dachte ich mir so, klar, voll cool, wenn meine Mutter da ihren Platz zum Beispiel in unserem zukünftigen Haus finden wird, wenn die oft da ist, damit sie auch eh so ihren Space hat. Dann dachte ich mir aber so, ey, ganz klar einleuchten, als ich gestern mit ihr spazieren war, ich so, Mama, das ist einfach für immer so. Weil wenn du ein Haus kaufst, das soll ja im besten Fall für immer sein. Weil ich habe immer ja diese Wohnung im Kopf und denke mir so, ja, was macht man später, wenn du vielleicht mal älter bist? Weil wir sind in Köln, du bist in Bocholt, meine Mama hat keinen Partner. Vielleicht ändert sich das bis dahin auch nochmal. Mhm. Wer weiß, gut wär's. Was passiert mit dir? Und ich weiß, dass Mama sich auch ganz, ganz oft die Frage stellt, was passiert mit mir, wenn ich irgendwann nicht mehr kann? Dann bin ich hier in Bocholt alleine und mein Kind ist in Köln und kann auch nicht mal eben so kommen, um mich zu pflegen. So, was heißt das für mich? Wahrscheinlich komme ich in Altersheim. So. Und ich habe mir manchmal hier und da, wenn ich mit irgendwelchen Leuten über dieses Thema gesprochen habe, Gedanken gemacht. Aber gestern ist dieser Groschen gefallen, weil ich so dachte, ja, klar, du wirst, also für mich war in dem Moment voll klar, warum lachst du so?
Ich bin einfach nur gespannt, worauf du hinaus möchtest. Ich lache überhaupt nicht. Jetzt erzähl weiter.
Ich finde da gerade voll ernster Thema. Ich fand
ja, ist ja auch.
Auf einmal für mich voll klar, ohne dazu hinterfragen, so du wirst später, wenn du alt bist, bei uns sein. Wahrscheinlich in deinen eigenen vier Wänden, weil ich das, glaube ich, auch brauche und muss. Ich könnte nicht immer in ein Gästezimmer schlafen und dann den ganzen Tag um uns herumlaufen. Aber du fängst doch schon wieder an zu lachen. Was ist denn mit dir?
Das ist die Vorstellung, den ganzen Tag um uns herumlaufen. Das ist eine lustige Formulierung. Das musst du doch jetzt mal zugeben.
Nee.
Den ganzen Tag um uns herumlaufen.
Ja, und dass ich die dann halt um uns herum habe. Jetzt bin ich raus. Ich kann das nicht, wenn du mich die ganze Zeit so doof angrinst von der Seite.
Nein,
bei so einem Thema.
Du nimmst das viel zu schnell persönlich.
Ja, du verunsicherst mich damit, weil ich sagen wollte, natürlich habe ich das für mich erstmal so klar gemacht. Da habe ich natürlich nicht mit dir drüber gesprochen. Aber für mich in dem Moment war klar, dass ich meine Mutter am Ende pflegen werde. Ob mich jemand vielleicht noch dabei unterstützt, man sich noch eine Kraft dazu holt, dass man irgendwie und vielleicht, wenn es möglich wäre, man weiß das ja nicht, ne? Ob finanziell oder wie auch immer, ob jemand noch zusätzlich unterstützt. Aber ich könnte nicht mit dem Gedanken leben, dass ich hier in Köln bin und meiner Mutter im Bocholt in einem Altersheim. Ich könnte auch nicht mit dem Gedanken leben, dass meine Mutter in Köln in einem Altersheim wäre. Wenn ich das jetzt bei meiner Mama und bei meiner Oma sehe, ja, die wohnen alle auf einer Straße, meine Onkels, Tanten und so. Und meine Oma ist in ihrem hohen Alter wirklich noch gut drauf, ne?
Voll,
muss man wirklich sagen.
Ja.
93 Jahre alt, ist immer noch gut drauf. Aber ich glaube, was sie so gut am Leben hält, sind auch einfach die Kinder drumherum. Dieses Junge um sie herum, dieses Lebendige, ne? Dass die Kinder immer vorbeikommen. Also die Enkelkinder, so meine ich, ne? Die Enkelkinder. Mhm. Und ich glaube,
Kinder sind ja auch alle.
Ein voll schöner Gedanke ist zu wissen, meine Mutter ist irgendwann bei uns, vielleicht in ihren eigenen vier Wänden, aber so, die ist immer bei uns, die ist nie alleine und hat auch die Kinder um sich herum, also die Enkelkinder. Weißt du, ich meine?
Ich weiß total, was du meinst. Und jetzt kann ich meine Gedanken auch dazu mal loswerden. Ich habe an ein paar Stellen geschmunzelt, weil du natürlich so ein Bild gezeichnet hast von. So, dann läuft die um uns herum, etc. So, aber ganz viel, was du gesagt hast, dem stimme ich total zu. Und ich finde es ja super, dass du sofort ein intuitives Gefühl hast, dass du sagst, so, ich lasse meine Mutter nicht in der Ferne, sondern ich möchte die dann bei mir haben, hol die zu uns. Ist aber natürlich, behaupte ich jetzt mal, sehr stark halt davon abhängig, wie ist halt der Zustand. Wenn du sagst, du bist irgendwann an dem Punkt, wo du entscheiden musst, die Person ist alleine nicht lebensfähig, ist jetzt ein bisschen groß, aber sollte nicht mehr alleine leben, sollte nicht alleine wohnen, braucht eine Barrierefreiheit etc. Und du stehst dann halt vor der Veränderung von, die muss entweder in eine Pflegeeinrichtung, in ein sogenanntes Altersheim und dann geht es natürlich um den Standort. Da musst du ja immer noch abwägen, tue ich der Person jetzt einen größeren Gefallen damit, ich hole sie zu mir und sie hat ihre Familie, ihre engste Familie um sich herum, was ja wir sind, nicht nur du, da gehöre ich ja auch dazu und Len. Und wer auch immer bis dahin noch geboren wurde. Oder tue ich der Person damit keinen Gefallen, sie aus ihrem natürlichen heimischen Umfeld halt zu holen. Weil deine Mutter hat zwar aktuell keinen Partner und nur dich als ihr einziges Kind, ihre Tochter. Aber sie hatte zum Beispiel noch vier Brüder.
Ja.
Vier Brüder. Aktuell jetzt noch ihre Mutter. Also auch noch Familie, die sehr nah um sie herum wohnt, in Bocholt zum Beispiel. Da muss man, glaube ich, schon abwägen, tut man ihr damit einen Gefallen oder nicht. Aber ich finde es ja grundsätzlich einen schönen Gedanken, dass du sofort intuitiv das Gefühl hast von, ich hole meine Mutter zu mir, ich brauche die dann bei mir, ich lasse sie nicht hängen. Ich glaube, das ist relativ nachvollziehbar und auch verständlich, dass du sagst, ich würde jetzt nicht hier alle Zelte abbrechen und zu ihr nach Bocholt den Weg nehmen und dann da sein, um bei ihr zu sein, sondern dann eher den Weg zu gehen, dass du sie zu dir holen würdest. Ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, der, glaube ich, den wir jetzt schon auch selber bei uns merken, ist immer diese Veränderung von, wie drücke ich das jetzt vernünftig aus? Diese, ich muss mich kurz sortieren. Diese, was es heißt, wenn eine Generation mit der anderen lebt, in die eine wie in die andere Richtung. Du siehst zum Beispiel jetzt bei deiner Mutter, die ist sehr viel bei und mit deiner Oma. Deine Oma ist über 90, deine Mutter ist Mitte 60. Und die ist natürlich sehr viel mit den Themen und mit der Umgebung von deiner Oma beschäftigt.
Ja, ja.
So, das heißt, eine 60-Jährige umgibt sich viel mit über 90-Jährigen oder einer über 90-Jährigen. Und ich finde, du merkst bei deiner Mutter zum Beispiel, ist jetzt ziemlich aus dem Nähkästchen geplaudert, Familientalk, aber du merkst bei deiner Mutter natürlich, finde ich persönlich, einen krassen Glow-up gerade, dass sie auch jetzt, seitdem sie uns hier unterstützt, auch sehr, sehr viel Zeit mit einem Familienleben in ihren Anfang, Anfang 30ern verbringt, weil hier einfach eine ganz andere Dynamik im Haushalt ist, was ich völlig wertfrei meine. So, deine Oma ist super fit für ihr Alter, aber sie ist trotzdem über 90.
Ja, und die Themen und die
Tagesabläufe, die Dynamik da im Haus ist natürlich eine ganz andere.
Klar, auch, meine Oma ist auch,
was auch so sein muss,
super
so
nochmal, ängstlich, das ist total, weil sie in einem Alter ist, wo natürlich auch rundherum Leute, das hört sich jetzt hart an, aber auch sterben. Und meine Oma auch Angst hat irgendwann, ne? Dass der
Natürlich,
Tag irgendwann
kommt. Ja, und das ist ziemlicher Deep Talk.
Ja, genau. Das ist aber auch voll oft so eine negative Wolke vielleicht mal, in der man sich befindet, ne? Weil da dann eher so die Themen stattfinden und dann kommt sie wieder nach Köln und die ist wieder voll aufgeladen mit positiver Energie.
Genau, kommt hierhin. Da ist dann auch der räumliche Abstand manchmal ganz hilfreich, ne? Weil man dann auch wirklich einen klaren Cut hat und man setzt sich ins Auto und fährt und ist dann hier. Und hier bei uns ist einfach, wir sind eine Familie, die gerade überhaupt, also gerade erst entsteht, gerade entstanden ist und weiter wächst. Und hier ist eine ganz andere Dynamik natürlich im Haushalt. Mhm. Und ich finde total, das ist auch nicht nur Einbildung, dass deiner Mutter da zum Beispiel total gut tut.
Voll.
Ne, die wird hier gebraucht, die wird hier geschätzt, so, die hat hier was zu tun, die ist Teil der Familie.
Ja.
Und das ist natürlich schön. Und deswegen ist natürlich in diese Richtung, glaube ich, es, wenn du älter wirst oder alt bist, natürlich immer schön, wenn die Jüngeren dich weiterhin mit einbeziehen. So wie deine Oma das ja auch genießt in Bocholt und in Badow, da muss man deiner Familie total hoch anrechnen, dass die ja wirklich umgeben ist im wahrsten Sinne. Also gegenüber wohnt die Tochter, oben drüber wohnt Sohn, Schwiegertochter, Enkel, die kommen alle regelmäßig vorbei. Also deine Oma ist ja immer noch das absolute Zentrum eurer Familie und ich finde das total super.
Ja.
Und das ist auch sicherlich der Grund, warum deine Oma mit über 90 Jahren noch so fit ist, weil sie einfach nicht, also im das absolute Gegenteil von hängen gelassen wird. Die wird weiterhin total zum Mittelpunkt
und
der Familie.
Das ist, glaube ich, auch
gemacht.
Der Punkt, weil ich habe keine Geschwister, die rundherum sich um meine Mutter kümmern.
Genau,
würden.
Die Konstellation
ich bin halt
ist eine andere.
Einzige. Und wenn meine Mutter dann alleine in Bocholt bleiben würde, Das weiß ich nicht, das könnte ich nicht.
Das ist ja eine ganz andere Konstellation, das ist ja wie eine Matheaufgabe so. Deine Oma hat 5 Kinder.
Ja.
Ich bin die ganze Zeit am Lachen, 5 Kinder, man kann schon mal durcheinander kommen bei deinen Onkels. Hat 5 Kinder, wenn jeder einmal die Woche kommt, hat die 5-mal die Woche Besuch.
Ja.
Das ist eine einfache Matheaufgabe, wenn jedes Kind deiner Mutter einmal die Woche kommt, hat die einmal in der Woche Besuch. Also du kommst dann halt nur einmal. Das ist ja klar, dass das dann auch ein bisschen leichter ist, wenn das auf so viele Schultern verteilt ist, jemandem mehr Ablenkung zu schaffen. Dann hat die auch noch wie viele Enkelkinder, die dann auch noch mitkommen. Dann hat die Schwiegertöchter, die auch noch mal vorbeikommen, etc. etc. Das ist natürlich dann auch super, wenn du eine große, aktive Familie hast und die auch
und
noch in der
ich
Nähe
finde,
ist.
Ich finde, das ist aber trotzdem eine Sache, die man als in einer Ehe besprechen muss, weil das ist jetzt nicht, dass ich sage, ich möchte das so und dann muss der Partner akzeptieren, weil ich finde, das ist auch ein großer Punkt, der eine Ehe belasten könnte, finde ich, ne? Wenn du deinen Elternteil gefühlt immer in deiner Nähe hast, quasi. Schwiegermutter, Schwiegervater, was auch immer. Aber deswegen finde ich zum Beispiel persönlich wichtig, dass die dann auch nicht in unserem Haus in einem Zimmerchen wohnt, sondern quasi trotzdem ihr eigenes Reich hat. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass man trotzdem noch Abgrenzung hat.
Ja, ist, glaube ich, eine individuelle Frage. Also Stand jetzt hätte ich da kein Problem mit. Man muss natürlich gucken, wie sowas auf Dauer funktioniert. Ne?
Genau.
Wenn man halt merkt, okay, das, so viel Nähe tut dann vielleicht doch nicht gut, also tut allen Beteiligten vielleicht nicht gut, dann muss man wieder ein bisschen Trennung schaffen. Aber ja, deine Familie ist meine Familie so. Stand jetzt sehe ich da kein, sehe ich da kein Problem und bin ja froh. Also wir merken ja jetzt schon, dass das klang jetzt vorhin vielleicht so, als würden wir damit unheimlich viel geben, dass wir deine Mutter hier zu uns. Das ist ja, das Gegenteil ist ja auch der Fall. Also wir haben ja super viel Unterstützung. Deine Mutter ist eine der fleißigsten Menschen, die ich kenne. Die ist hier, macht mit links, hebt ihr den Kleinen, mit rechts kocht die uns hier Essen, macht parallel noch die Wäsche, räumt hier auf und das ist rundum sorglos Paket, das ist wie ein Hotel in unserer eigenen Wohnung.
Ja.
Wie könnte man das nicht gerne um sich haben? So, ne?
Ja.
Deswegen, das ist ja ein super Miteinander hier und finde ich jetzt schon nach den paar Wochen, wo wir dazu leben, eine totale Verbesserung für alle, meiner Meinung nach.
Ja, das auf jeden Fall.
Müsste man deine Mutter jetzt vielleicht zu befragen, vielleicht sagt die auch so, ey, das, ne?
Gib mir nur auf den Sack.
Der Alte liegt hier mit seinem kaputten Knie auf der Couch rum, lässt
sich
bedienen.
Der kleine Privatier hier.
Schmauzer. Naja, aber es ist natürlich interessant, sich auch jetzt in unserem Alter schon mal da mit diesem Ausblick zu beschäftigen. Und wie gesagt, meine Gefühle dazu waren so ein bisschen, dass man manchmal noch gar nicht weiß, so wie bereit ist man dann doch zu diesem Commitment. Und aber wahrscheinlich am Ende muss man die Gegebenheiten eh so annehmen, wie sie kommen. Ne? Auch in meiner Familie natürlich.
Ja, das stimmt schon.
Ohne da jetzt ins Detail zu gehen.
Das stimmt schon. Hast du schon irgendwelche, wo du jetzt, wenn wir jetzt nochmal wieder zurückkommen von diesem Thema auf dein Bein, hast du momentan jetzt, wo das Wetter so wunderschön ist, irgendwelche Sachen, wo du sagst, boah, das fehlt mir gerade, dass ich das jetzt nicht kann?
Ja, mir fehlt eine ganze Menge. Also mir fehlt das Rausgehen. Ich würde super gerne jeden Tag...
Ja, was fehlt dir am allermeisten? Oder was, wo du denkst, das würde ich jetzt gerne können?
Spazieren und Joggen.
Echt?
Ja.
Boah, spazieren wäre das Letzte, was ich sagen würde.
Ja, aber das ist auch immer
Kaffee,
dann. Ich könnte jetzt hier eine super pathetische Rede schwingen, wie sehr man sich seiner Gesundheit bitte bewusst werden soll. Natürlich, wenn ich jetzt topfit bin und ich habe die Chance rauszugehen, zu joggen, mache ich es nicht. Aber jetzt gerade mit dem kaputten Knie denke ich mir so, könnte mir nichts Geileres vorstellen, jetzt gerade als die Laufschuhe anzuziehen und 5 oder 10 Kilometer
joggen
zu gehen.
Ich hoffe einfach, dass das nicht so lange dauert. Weil ich glaube,
auch,
ich sehe dieses
schon
Jahr
spazieren, so dass ich, das mache ich sonst auch gerne, da muss man mich nicht groß für überzeugen. Aber jetzt gerade mir auch den Kinderwagen zu schnappen, mein Kumpel Norm und seinen Hund mit unter den Arm und dann einfach mal eine Stunde spazieren, das wäre gerade für mich das Allergrößte, muss ich sagen.
Und wo komme ich damit dran vor?
Du bist ja weiterhin hier. Du kannst auch gerne mit spazieren gehen, aber ich weiß, dass dir das nicht so besonders gefällt. Nein, ich hab ja nicht, also viele Dinge habe ich ja weiterhin. Ich bekomme von dir morgens meinen Kaffee und mein Frühstück gemacht
und bin super dankbar,
dass du mich so...
Du hast dir den Kaffee heute auch selber gemacht.
Dass du mich so unterstützt hier, aber...
Naja. Ey, naja, ne? Sagen wir mal so. Aber ich hoffe tatsächlich, dass das irgendwie recht schnell wieder in die richtige Richtung geht, weil wir haben dieses Jahr einige Brandtrips, tatsächlich alle im österreichischen Bereich, alle in Österreich. Und ich sehe ehrlich gesagt momentan noch nicht, dass wir dieses Jahr einen Roadtrip machen. Das wäre das erste Jahr, wo wir keinen machen würden.
Ja.
Wo ich mir so denke, boah, ich habe mich so drauf gefreut, mit dem Kleinen zum ersten Mal einen Roadtrip zu machen. Aber ich sehe es noch nicht so ganz, ehrlich gesagt.
So ein paar Fragezeichen leider.
Vor allem,
ein paar
wenn jetzt
mehr
unser Haus noch dazu kommt.
Du bist wirklich... Bist
jetzt
im
gleich
Moment,
kassiere ich eine Schelle.
Du im Moment bei dem Thema wirklich unmöglich.
Fängst du eine.
Du nervst alle so krass damit. Gestern auch.
Ey, sei ehrlich, gestern hatten wir zum ersten Mal ein richtig gutes Gespräch über diese Situation, über allgemein Haus.
Weil du, und ich hatte mir dazu auch noch eine Frage an dich aufgeschrieben, weil du mal mit mir über einen ganz anderen Aspekt gesprochen hast bei der ganzen Sache, die mich natürlich sofort beschäftigt ist, die Machbarkeit, die Möglichkeit, also wie realistisch ist dieses ganze Vorhaben. Und daran die Frage an dich, weil ich das mal, glaube ich, ganz, ganz interessant finde. Ich glaube, die Leute wissen ja, wie du so tickst. Wenn du so ein wirklich großes, neues Thema hast, wie gehst du da ran? Also du hast jetzt zum Beispiel dieses Thema Hauskauf.
Mhm.
Ist ja ein Riesenthema, auch mit möglicherweise ein altes Haus kaufen, Umbauten, Sanierung, Energie, Förderung, da kannst du ja 1000 Schlagbegriffe noch hinten dranhängen. Wenn du so ein riesen neues Thema hast und du hast schon diesen Wunsch danach und du hast jetzt diese Fotos da von dieser Immobilie gesehen und du denkst da immer weiter drüber nach und träumst da so ein bisschen dran rum, wie gehst du denn so ein großes Thema überhaupt an?
Möchtest du jetzt so eine Benedikt-Antwort oder eine Justine-Antwort?
Also ich frage ja dich an. Ich kann danach gerne auch für mich antworten, aber sag mal, wie du...
Das ist eine Antwort, die du nicht hören willst. Ich gehe mein ganzes Leben in diesem, wenn es jetzt um Haus geht, ich gehe mein ganzes Leben in diesem Haus durch, von Raum zu Raum. Also wirklich. Ich überlege mir, wie könnte ich mir gewisse Sachen in diesen Räumlichkeiten vorstellen? Was könnte ich mir da vorstellen? Wie, vor allem, und das ist momentan so ein Pain-Point, finde ich, wie stelle ich mir mein Leben drumherum auch vor, im Gegensatz zu dem, wie es heute ist? Das sind so die ersten Fragen, die ich mir stelle bei dem Thema. So, kann ich mein Leben dort verbringen, weil es einfach wie so eine Art Dorfleben ist und ich gerade in einem Trubel wohne, den ich absolut liebe und feier. Und wir auch zum Beispiel immer gesagt haben, das wäre zum Beispiel ein Grund, warum wir auch nicht nach Bocholt zurückziehen wollen würden, weil hier wir einfach umgeben sind von allem. Und da stelle ich mir immer die Frage, brauche ich das für immer oder brauche ich irgendwann auch mal so dieses ein bisschen Ruhe, so seine kleine Oase, ne? Und dann fährt man halt mal ein bisschen länger, um in die Stadt zu kommen. Das ist so gerade so mein Painpoint, wo ich mir so denke, man kann ja nicht alles haben. Ich kann nicht ein wunderschönes Haus an dem Ort haben wahrscheinlich für das Geld. Weißt du, das ist wirklich, also wenn das alles schon utopisch ist, ist das wirklich das Utopischste überhaupt. Mhm. Und das sind so die ersten Gedanken, die ich mir mache. Und dann jage ich jedes Bild von dem Haus durch ChatGPT und gestalte die Räume. Und dann mache ich mir einen Pinterest-Ordner. Und dann denke ich über die finanziellen Sachen nach.
Ja, so interessant.
Genau.
Ja, okay, also du fängst erstmal quasi mit der Vision an.
Ja, ich muss mir erst die Vision vorstellen.
Du versuchst dich einerseits in der Umgebung, also da geht es ja jetzt um die Lage, hast du gerade gesagt.
Genau, weil das sind für mich, du sagst ja immer, ich muss realist, also du bist ja immer sehr gerne so ein Realist. Und das sind für mich realistische Sachen, die ich für mich in meinem Kopf durchgehe. Ist das mein Leben? Kann ich mir das vorstellen? Kann ich mir auch jegliche Sachen in diesen Räumen vorstellen? Ist es das Haus? Ist es die Umgebung? So, und dann muss ich mir das räumlich alles vorstellen und ich muss mir das Leben da vorstellen und dann erst kann ich mich an Dinge wagen wie, gut, ich kann es mir vorstellen und jetzt gucke ich, wie ist der Preis und nicht andersherum.
Okay, jetzt mal angenommen, du hättest jetzt bei der ganzen Sache nicht mich an der Seite, also der dann einen gewissen anderen Aufgabenbereich übernimmt, wie würdest du jetzt weitermachen für dich alleine? Also du hast jetzt die Vision gefasst, sagen wir mal, die ersten beiden Fragen sind für dich positiv beantwortet, also du hast dir irgendwie eine Vorstellung von deinem Leben zusammengebaut, wo du sagst, jawohl, würde ich mich sehen, dann hast du deine Pinterest-Einrichtung oder dein ChatGPT alles zu deiner Zufriedenheit eingerichtet in deinem Kopf und jetzt sagst du, okay, das is it.
Ja.
Ich will dieses Haus.
Dann werde ich mich erstmal tatsächlich mit Chatty komplett auseinandersetzen und fragen, was sind die nächsten Schritte, die ich machen muss, worauf muss ich achten. Dann, so weit bin ich nämlich schon, habe ich mir Fragen aufgeschrieben, die ich den Steuerberater fragen muss. Dann habe ich mir Fragen aufgeschrieben, die ich den Makler fragen muss. Und dann Fragen, die ich die Bank fragen muss. Mhm. So, und dann ist halt immer die Sache mit, mache ich das alleine? Oder frage ich dann zum Beispiel, meinen Onkel würde ich, glaube ich, in dem Moment fragen, wenn du nicht wärst. Ich würde sagen, ich nehme meinen Onkel mit, einer der Architekten oder so, würde ich mitnehmen und sagen, würdest du mit mir in das Haus gehen?
Ist er Architekt, richtiger Architekt?
Einer von meinen Onkels ist Architekt, richtiger Architekt, genau.
Mit dem würdest du quasi mal die Besichtigung machen.
Genau. Und mit dem würde ich die Besichtigung machen, damit ich einfach eine Einschätzung bekomme, ob das Ganze wirklich so utopisch ist, wie es scheint, ob ich mir da zu viel Traumvorstellung mache oder ob das vielleicht irgendwo auch realistisch umsetzbar sein könnte. Und dann würde ich, wenn ich die Antwort darauf bekomme, es ist eventuell realistisch, dann würde ich mir eine Bank raussuchen. Wahrscheinlich würde ich erstmal zu dieser Bank gehen, wo ich gerade bin, in meiner Heimat, weil ich mir denke, da habe ich einen Bezug zu, da kann ich irgendwie erstmal offen sprechen, bevor ich zu einer wildfremden Bank gehe. Mhm. Aber irgendwie müsste ich auch verschiedene Banken aufrufen und da wüsste ich halt nur die typischen Banken, die man so kennt. Du hattest zum Beispiel gestern eine Bank gesagt, Neobank zum Beispiel, habe ich noch nie davon gehört.
Das ist eine Kategorie, das ist gar keine richtige Bank, sondern diese Neobanken sind halt ein bisschen, wahrscheinlich auch unserem Job gegenüber zumindest ein bisschen liberaler eingestellt. Man muss allerdings da, weil du jetzt sagst, so Heimatbank, man muss ja da jetzt bei so Immobilienfinanzierungen dann schon wieder auch gucken, kennt die Bank sich auch mit der Immobilie, mit der Lage aus? Weil ich glaube zum Beispiel,
dass unsere... Ja, aber ich würde die mehr so mehr oder weniger als Freunde betrachten und sagen, könnt ihr mir jetzt sagen, zu welcher Bank ich gehen soll?
Ach so, ja gut, die würden dich wahrscheinlich dann an eine andere, also geht ja in dem Fall um die Stadtsparkasse Bocholt, ja, wo wir mit allen unseren Finanzsachen immer noch sind. Liebe Grüße. Die würden vermutlich mal ein Immobilienprojekt in Köln gar nicht annehmen, weil die sich mit dem Kölner Markt vielleicht nicht auskennen.
Ja.
Weil die ja auch bewerten, okay, was können wir mit der Immobilie anfangen, falls so eine Finanzierung mal platzt oder wie auch immer. Oder wie sind die Gegebenheiten vor Ort? Die würden dich wahrscheinlich dann an eine andere Sparkassenniederlassung hier in der Ecke verweisen. Da ist halt die Frage, Sparkasse, Volksbank sind jetzt bei allem Respekt eher konservative Banken wahrscheinlich, ob die dann wiederum bei deinem Job.
Und ich würde tatsächlich meinen Patenonkel, liebe Grüße, dem würde ich mitnehmen zu einem Bankengespräch. Ja, weil ich einfach für gewisse Dinge manchmal nicht so das schnelle Verständnis habe oder nicht direkt checke, was die meinen, oder ich dann Sachen mit nach Hause nehme, wo ich denke so, und dann so.
Aber hast du denn jetzt
vier Ohren hören besser als zwei?
Das sowieso. Hast du denn jetzt aus der ersten Phase so viel Spark dir aufgeladen oder dein Spark so aufgeladen, dass du diese zweite Phase auch durchhältst? Weil es ist ja offensichtlich, dass diese erste Phase, diese Traumvorstellung, dieses da mal durch die Gegend laufen, durchs Viertel laufen, sich vorstellen, könnte das hier mein Leben sein, sich da so ein bisschen reinträumen und dann auch dieses Pinterest, dieses digitale Einrichten, diese, das ist ja alles nicht,
das ist ja alles das Schönste.
Genau, das ist ja alles noch so ein bisschen dieses Reinträumen.
Und der Bürokratische ist ja damals Schlimmste.
Bürokratische oder auch so diese anderen Sachen, wo du gerade darauf angespielt hast, dass du deinen Onkel halt mitnehmen müsstest für, okay, ich wüsste, welches Sofa ich da in den Raum stelle, aber wie ist denn die Heizung? Wie ist denn die Dämmung? Wie ist denn die, ne, so diese ganze Energieversorgung und so ein Kram?
Ich glaube, alleine wäre ich da verloren.
Meinst du, du würdest diesen zweiten Part denn durchhalten, wenn der erste dich so weit auflädt, dass du sagst, boah, ich, ne?
Ja, aber warum denn nicht? Weil dann geht's ja ins Eingemachte.
Das wäre jetzt nicht das erste Thema, wo du dann irgendwann den Atem verlierst, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist gerade so in meinen Fingern, es kribbelt gerade so in meinen Fingern, dass ich den Part am liebsten jetzt schon bevor ich diese Immobilie überhaupt gesehen habe, schon übernehmen wollen würde.
Okay.
Weil ich mir so denke, das würde mir ja nicht nur für diese Immobilie, würde mich das nicht nur weiterbringen, sondern ja auch für weitere andere, falls die es nicht wird, sondern ich würde ja schon mal den nächsten Schritt gehen und sagen so, ey, Steuerberater, wie sieht's aus finanziell?
Das ist ja so oder so und das ist ja auch das, was du wolltest. Man merkt ja, der Stein kommt ins Rollen. Ja. So, du hast jetzt hier dich gefühlt.
Der rollt
gefühlt,
jetzt schneller und mehr, weil ich jetzt
drei Tage
mich da reingesteigert habe.
Und dich mit ChatGPT zur absoluten Immobilienexpertin gemacht und hast jetzt zumindest so eine Vorstellung von, okay, wie viele Fragen kommen da auf mich zu und worüber muss ich mir alles platte machen? Und das ist ja nun mal wirklich einiges. Deswegen meinte ich ganz am Anfang, wenn du so ein Riesenthema auf einmal aufmachst, wo fängt man an, wo hört man auf und wie behält man auch so ein bisschen den Überblick einerseits, aber auch so ein bisschen das Durchhaltevermögen, dass man nicht beim zweiten Gedanken schon die Tür wieder zumacht und sagt, ach, ist doch eher das total unrealistisch, so, ciao. Weil die Gefahr besteht, glaube ich, oft, dass wenn man sich einem Thema widmet, was so groß ist.
Ja gut, also nach der Besichtigung werde ich erfahren, ob das super unrealistisch ist oder realistisch. Und wenn eins von den beiden Dingen stattfindet oder mir gesagt wird, dann kann ich ja damit weiterarbeiten. Wenn du mir jetzt am Ende sagst, Alter, das ist so geisterkrank unrealistisch. Ja gut, ich würde sagen, dann bin ich mehr oder weniger schon dazu gezwungen zu sagen, ja gut, dann wird es das wohl nicht. Dennoch würde ich, glaube ich, gucken, dass man das nicht ganz aus dem Auge verliert und trotzdem erstmal die Sache mit dem Steuerberater bespricht und sagt, ey, wie sieht denn jetzt gerade überhaupt die Lage aus finanziell? Mhm. Was könnte man überhaupt am Maximum da rausholen, damit wir für die nächste Immobilie nicht wieder von vorne anfangen, sondern direkt wissen, so mit dem gehen wir da rein.
Genau, das ist ja auch das, was ich gerade meinte, wo du Wert darauf gelegt hast, dass man jetzt schon mal anfängt.
Genau.
Selbst wenn wir beide ja, ich glaube sogar hier im Podcast, so den Hintergedanken haben, dass wir vielleicht in 2, vielleicht auch in 3 Jahren vielleicht nochmal umziehen in unsere eigene Immobilie, wenn es überhaupt eine eigene Immobilie irgendwann mal gibt. Mhm. Auch die Frage ist ja noch gar nicht schlussendlich geklärt, weil wir natürlich nicht wissen, wie möglich ist das hier in Köln mit den Möglichkeiten, die wir
aber
halt haben.
Aber sei ehrlich, nachdem wir gestern nochmal tiefer gedeepdived sind in dieses Thema, musst du jetzt auch einmal kurz zugeben, das Haus hat dich schon ein bisschen gecatcht.
Ja, absolut. Das ist eine
Lass mir
total,
die Zahlen kurz mal weg.
Nein, auch die Zahlen sind interessant, weil du natürlich guckst, okay, ja, das ist ja jetzt, ich will
es
da gar nicht.
Es beinhaltet viele Dinge, die wir uns quasi vorgestellt haben mal für ein Haus, was alles integrierbar ist. Weißt du, wie ich meine?
Genau. Was mich natürlich daran fasziniert, ist, dass man ja auch dieses Ganze, also ist ja eine, hat ja eine private Ebene, hat aber auch eine geschäftliche Ebene.
Genau.
Alles könnte man in diesem Haus wunderbar unterbringen. Das ist ja was, wo mir wiederum, wo mein Funke sich dann daran entzündet, dass ich sage, boah, ja, da ist, glaube ich, die Möglichkeit, da vielleicht auch einen smarten Move zu machen.
Ja.
Und tatsächlich ist das jetzt noch so ein, wie so ein Münzwurf, wo wir nicht wissen,
naja, genau,
ist das ein super smarter Move oder wäre die Unterschrift der Anfang vom Ende?
Genau,
weißt
ja.
du, das ist so, das, und manchmal ist es halt auch genau das, das klingt jetzt so auf die Spitze getrieben, aber ich glaube, das liegt manchmal sehr nah beieinander, dass man jetzt gerade da drauf
total
guckt und sagt, okay, da sind so viele Fragezeichen, aber wenn du ein paar davon für dich gut beantworten kannst oder die gut für dich nutzt, dann ist das, glaube ich, schon eine super Gelegenheit.
Und ja, und ich glaube, so haben wir auch schon viele Situationen in unserem Leben bisher, wo wir zusammen sind, auch durchgestanden, weil wir hatten, ich kann mich an super viele Situationen erinnern, wo wir auch Mietverträge unterschrieben haben, wo wir dachten, Alter, diese Kohle haben wir noch nicht mal. Das müssen wir auch erstmal irgendwie so, wie sieht das überhaupt aus in den nächsten Jahren? Können wir diese Miete tragen? Und jetzt sind wir schon wieder zweimal umgezogen und in anderen Wohnungen größer.
Ja, natürlich.
Da gehört alles, immer ein gewisses Risiko mit dabei. Klar, wie krass man Risiko eingehen muss, verstehe ich. Ne? Irgendwo ist auch mal so ein Limit. Aber ich glaube, um an seine Träume weiter zu glauben und festzuhalten, muss man auch einfach immer einen gewissen Prozentsatz an Risiko auch gehen. Ich glaube, gar nichts ohne Risiko gibt es nicht.
Nein, also ein Gewinn ohne Risiko, das würde ich, glaube ich, einfach mal so pauschal dahinstellen.
Ich glaube, keiner gibt dir ein Blatt und sagt so, und du gehst die Checkliste durch und sagst, alles stimmt.
Genau, das ist ja auch, wäre auch zu einfach, zu offensichtlich
genau.
So. Wenn es so leicht wäre, würde das jeder machen.
So, dann, ja, ist ja so.
Ne, so wird das nicht sein und da sind wir auch beide, dann wirklich auch beide realistisch genug, dazu wissen. Ist natürlich trotzdem am Ende in den jetzigen Entscheidungen, die wir getroffen haben, war das immer noch so ein Rest von, ja, und wenn nicht, gehen wir daran nicht kaputt. So, wenn das jetzt, wenn die Wohnung, wenn wir nach einem halben Jahr merken, die Wohnung war eine zu groß oder ist eine zu teuer, da müssen wir den Vertrag kündigen, da müssen wir noch drei Mieten durchhalten und dann sind wir hier raus. Das ist natürlich bei so einer Immobilienfinanzierung jetzt eine etwas andere Kiste, ne? Wenn du dich da auf 10, 20, 30 Jahre so einen Kredit verschreibst und auch dann natürlich auch deine Lebensplanung sehr festlegst.
Ne? Ja, das ist ja aber auch immer wieder so ein Thema. Das ist immer so ein Punkt, den man besprechen sollte. Ich finde, das ist so ein Punkt, wo man sagt, so, was ist jetzt, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt? Was machen wir denn? Was ist unser Plan B? Wie gehen wir vor? Was passiert denn? Haben wir dann noch irgendwas? Haben wir irgendwelche Rücklagen? Was könnten wir tun? Was wäre das Schlimmste, was uns in dem Moment passieren könnte? Und wie können wir uns dann währenddessen noch über Wasser halten? Ich finde, sowas ist immer ein Punkt. Wir verkaufen das Haus. Was kriegen wir am Ende dabei raus? Kann man das verkaufen? Weißt du, wie ich meine?
Ja.
So, ist man dann wirklich auf der Straße?
Ja.
Oder muss man vielleicht irgendwie dann in dem Moment auf gewisse Dinge verzichten in seinem Leben, die man vorher einfach so hatte und ne? Aber man lebt nicht auf der Straße so.
Genau, also das ist ja immer wieder der Punkt, an dem man dann schlussendlich kommt, dass man sagt, okay, Worst-Case-Betrachtung, was kann das in der besten, aber auch in der schlimmsten, im schlimmsten Verlauf für uns bedeuten? Und da muss man einfach sagen, dass so ein Wurf, also ein Immobilienkauf, dann auch noch in der Größenordnung, der kann, und das wäre nicht, wir wären nicht die Ersten, die sich mit sowas halt komplett ruinieren, weil natürlich immer nur Worst-Case-Betrachtung. Es kann sein, dass wir so, wie wir jetzt leben, 10, 15, 20 Jahre weiterleben und wir uns dann in 20 Jahren angucken und sagen, hätten wir doppelt so groß kaufen können. Aber es kann eben auch ganz anders kommen.
Genau,
und jetzt ist das halt bei uns so, dass wir nicht sagen, okay, wir sind in einem Job, wenn du da gekündigt werden solltest, weil die Firma zumachen muss, dann suchst du dir einen adäquaten anderen Job auf gleichem Niveau und dann geht's weiter und du hast vielleicht eine Überbrückung von 2, 3 Monaten, sondern du in der Selbstständigkeit, dann auch noch mit dem Plattformrisiko etc., es kann halt wirklich, du kannst halt wirklich von 100 auf, nicht auf 0, aber von 100 auf 10 fallen. Und das ist halt leider ein Risiko, was reicht, um halt wirklich komplett vor die Wand zu fahren mit so einer Sache.
Ja, auf jeden Fall.
Klar,
verstehe ich auf jeden Fall. Ist ja auch, solche Sachen muss man ja auch durchgehen. Und ich finde aber, dafür sind ja auch gerade wie Banken, vielleicht ein Finanzberater, den man mit einbringt, Steuerberater, solche Sachen muss man ja auch vorher einmal durchsprechen. So auch einfach die Frage stellen, was glauben Sie, ist das ein Ding, ist das kein Ding? Ja. So, das entscheiden wir vielleicht ja im besten Falle nicht beide nur alleine, sondern man lässt noch eine dritte Person drüber gucken.
Ich glaube, entscheiden müssen wir es am Ende schon alleine, weil ja, aber dafür möchte niemand die Verantwortung tragen, aber man kann sich natürlich beraten auf der einen Seite, ein bisschen absichern, auch auf einer anderen Seite. Ja. Man kann sich natürlich gegen manche Umstände auch versichern, im wahrsten Sinne, oder absichern. Aber am Ende natürlich, klar, man muss, also der Schritt da, also jetzt bei in so einer Größenordnung und das Risiko, was man halt auf sich nehmen muss, ist sicherlich deutlich größer als in allen Fragen, die wir jetzt vorher hatten.
Ja.
Wenn man jetzt mal emotionale Sachen, ne, wie jetzt ein Kind zu bekommen, außen vor lässt. Deswegen, es bleibt spannend. Ich glaube, wir machen langsam mal Schluss. Wir sind eine Stunde 15, bevor wir hier noch ein ganz großes Chapter aufmachen. Nächste Folge wissen wir mehr. Dann ist die Besichtigung höchstwahrscheinlich, denke ich mal, gelaufen. Die ist jetzt am Donnerstag.
Am Donnerstag, ne? Und vielleicht machen wir dann am Donnerstag direkt die Folge.
Genau, vielleicht nehmen wir direkt danach oder davor, wäre jetzt Quatsch. Naja, ich würde mal behaupten, in der nächsten Folge weiß man schon ein bisschen mehr.
Ja.
Dann werden wir also von der ominösen Besichtigung
dann
berichten.
Dann werdet ihr erfahren, ob
es
Top
jetzt
oder
wieder,
Top.
Wenn da jetzt
top
nicht wieder gerade so irgendwie ein Film gedreht wird oder so in dem Haus. Es bleibt also spannend, ja.
Ja.
Okay.
Super. Ey, wir haben uns gar keine Fragen mehr gestellt jetzt am Ende, ne?
Nee, dafür, dass wir vor einer Stunde oder etwas mehr als einer Stunde nicht so richtig wussten, worüber wir reden sollen, finde ich, haben wir uns doch ganz gut geschlagen.
Ja, dann sparen wir uns die Fragen für das nächste Mal auf.
So machen wir das.
Alles klar. Ey, Tschüssikowski, und jetzt gehst du mal mit deinem Fuß aus meinem Gesicht, ja?
Tschüss.
Danke. Tschüss. Tschüss.